Liebe Gemeinde, manche Theaterstücke beginnen im Himmel und enden auf der Erde. Goethes Faust zum Beispiel. Wenn Gott am Beginn mit dem Teufel im Gespräch ist und sie das Schicksal des Faust besprechen. Bevor der Vorhang zum Stück sich zum ersten Mal hebt, gibt es einen Vorspann, einen Prolog im Himmel. Der Prolog, der Vorspann, stellt das Folgende in den rechten Rahmen. So wie es die Zuschauer sehen sollen. Es gibt ein Stück im Himmel und eines auf der Erde. Als Deutsche haben wir da einen großen Vorteil, dass unsere Lehrer uns in der Schule mit dem Faust geplagt haben und wir dieses Theaterstück vielleicht gesehen oder gelesen haben. In dem wird nämlich genau dieses Prinzip vorgeführt. Prolog im Himmel, Stück endet auf der Erde. Handlung. Und genauso wie im Faust der Prolog im Himmel beginnt, bevor das Stück auf der Erde endet, geht es im Prolog des Buchs Jesaja zu. Des zweiten Jesaja, des Jesaja, der in Jesaja 40 spricht. Nur, dass der Prolog in Jesaja 40, unsere erste Lesung, im Himmel älter sind als der Faust. Goethe hat sozusagen abgeschrieben aus der Bibel, nicht nur hier, sondern auch aus dem Hiob-Buch hat er einen Prolog im Himmel gefunden, den er verwendet hat, um seinen Faust zu gestalten, sein Theaterspiel. Und wir haben heute sozusagen ein göttliches Drama aus der Bibel vor uns, in dem der Prolog, dessen den Prolog im Himmel beginnt und auf der Erde endet. Ähnlich auch im Markus-Evangelium, unserer Evangelienlesung. Eine Stimme, die ruft, das ist eine von Gott beauftragte Stimme, die sozusagen im Himmel, vom Himmel gesandt wird. Was wird nun im Prolog im Himmel in Jesaja 40 gesagt? Der Prolog im Himmel beginnt mit einem doppelten Befehl. Tröstet, tröstet mein Volk. Die Stimme Gottes verkündigt einen besonderen neuen Auftrag. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Was ist gemeint? Über das Trösten hielt mein Lehrer Jörg Jeremias aus München eine ganze Vorlesungsstunde. Er war sehr daran interessiert, was das Trösten hier eigentlich meint. Wenn es von Gott gesagt wird, dann bezeichnet es eine sehr körperliche Empfindung oder Bewegung. Es meint Luft holen oder atmen. Und zwar in dem Fall, wenn man muss sich das vorstellen, in einem Moment ist, in dem man sich sehr ärgert und am liebsten zuschlagen würde oder explodieren würde. Wenn man dann atmet, bevor man etwas tut. Das ist so ein Moment der Tröstung. Wenn Gott tröstet, dann hält er ein mit seinem Zorn. So, in einem solchen Moment, wenn wir beärgert sind, holen wir normalerweise keine Luft mehr und wir stellen uns vor, dass Gott genauso im Zorn ist, aber nun eben einmal durchatmet und dieses Atem holen lassen, gibt uns die Auszeit, die wir brauchen. Das ist das Trösten. Von Gott wird das vor allen Dingen gesagt, wenn er sich einer Sache gereuen lässt, dann heißt es, dass er einmal atmet und seine geplante Zornesausbruch verschiebt oder überhaupt nicht stattfinden lässt. Trösten, Luft holen lassen. Lass mein Volk Luft holen. Genau das gönnt Gott seinem Volk, dass es eine Verschonung erfährt. Trost, dass einer, der zuschlagen will oder schon zugeschlagen hat, jetzt durchatmen wird und sein Volk verschont bleibt. Dieser wiederholte Befehl, tröstet, tröstet, leitet unseren Prolog im Himmel ein. Dann wird es genauer. Es geht nicht nur um eine Verschonung, sondern es geht um ein Wort, das ein menschlicher Bote auf die Erde gesendet werden soll und dann dort reden soll. Redet mit Jerusalem freundlich. und predigt ihr, dass ihre Dienstbarkeit, ihre Sklavenschaft ein Ende hat. Denn ihre Missetat ist vergeben. Denn sie hat ein zweifaches Empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Jesaja blickt hier also zurück auf eine Geschichte der Erniedrigung des Volkes. Jerusalem soll freundlich angesehen werden und die Sklavenschaft beendet werden. Das Zweifache ist eine doppelte Strafe, die von Gott ausging und die Jerusalem gerechtermaßen für ihre Sünden erdulden musste. Der Text blickt also auf erfahrenes Leid zurück und versteht es als angemessen, angebracht. Freilich auch übermäßig ein Zweifaches, ein Doppeltes. Jetzt ist aber die Zeit, um dieses Leiden zu beenden. Mir kommen, wenn ich daran denke, die Zeit des Leidens ist zu Ende, viele und vieles in den Sinn. Ich denke an Länder, für die es nun im vergangenen Jahr Zeit war, getröstet zu werden. An Libyen, an Ägypten, an Syrien. Ich denke auch auf der persönlichen Ebene an viele Menschen, die mir in den Sinn kommen. Letzte Woche habe ich mit einem langjährigen Mitarbeiter aus unserem Institut telefoniert, der an einer Spätfolge von Agent Orange leidet und dessen Lungen nun langsam ihre Tätigkeit einstellen. Tröstet, tröstet. Ich denke an unser Land, ich denke an das Occupy Movement, das die Ungerechtigkeit der 1%, des 1% gegenüber den 99% anprangert. Genug gelitten. Was folgt auf Gottes Befehl im Himmel zu trösten in der zweiten Strophe? In unserem Gedicht, in unserem Prolog. Die Stimme in der Wüste ruft. Mit dieser Stimme wird das Geschehen von der himmlischen auf die irdische Sphäre übertragen. Jetzt spricht ein Rufer in der Wüste und wir hören. Das Verbindungslied des Jesaja-Textes zu der Evangelienlesung findet sich in dieser zweiten Strophe. Eine Stimme ruft in der Wüste. Ruf! Und ich fragte, was soll ich rufen? Dieser Ruf des Boten halt, wie gesagt, im Neuen Testament nach, am Beginn des Markus-Evangeliums. Es steht geschrieben im Buch Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir. Er wird deinen Weg bereiten. Die Stimme von einem, der in der Wüste ruft. Bereite den Weg des Herrn. Ein Bote steht also im Zentrum dieses zweiten Abschnittes unseres Prologs im Himmel. Jedes Tal wird erhöht werden und jeder Berg wird niedrig gemacht. Vielleicht erinnern Sie sich an die Arie in Händels Messias auf Englisch, die diese Umkehrung aller Werte musikalisch umschreibt. Das Hohe wird dann niedrig, das Niedrige wird hoch gemacht. Was für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung, was für ein Umbruch wird mit diesen Bildern angedeutet. Für Menschen, die in Jerusalem leben oder in Juda, war das natürlich auch eine ganz plastische Erfahrung, denn das ist eine Erdbebenzone und sie wussten, was es heißt, wenn ein Erdbeben das Niedrige hoch macht und das Hohe niedrig macht. Das ist dort einfach an der Tagesordnung hier an der Westküste unseres Landes. Und dieses Bild ist nun genommen für eine Umwertung, die Gott vornimmt. Das Hohe wird niedrig werden, das Niedrige wird hoch werden. Für die Menschen, die nun hier sprechen, ist es klar, dass sie sich mit denen identifizieren, die erniedrigt worden sind. Das sind diejenigen, die aus dem Exil kommen oder im Exil sind, in Babylon sitzen und erniedrigt wurden, die Sklaven sind. Sie hoffen darauf, dass sie erhöht werden. Für die Menschen im Exil kündigt sich eine Veränderung zum Guten an. Und für uns im reichen Teil der Erde? Wen wird Gott in unseren Tagen aus seiner Höhe in die Tiefe werfen und wen wird er von der Tiefe erhöhen? Werden wir diejenigen sein, die erniedrigt werden und denen sich Gott zuwendet, oder diejenigen, denen sich Gott zuwendet und die er erhöht? Und dann, wie wird Gott diejenigen erhöhen, die heute erniedrigt sind in unserer Welt? Wie wird er diejenigen erniedrigen, die in unserer Gesellschaft auf dem hohen Ross sitzen? Kehren wir zu dem Gedicht zurück und besehen wir die dritte Strophe. Die dritte Strophe beginnt mit einer Befehlsform. Rufe! An wen ist sie gerichtet? Wer soll reden? Jetzt, nachdem Gott im Himmel uns die Stimme in der Wüste gesprochen haben, wollten die Stimme Gottes mit dem Befehl rufen. Aber das ist das Überraschende. Der Prophet weiß nicht von sich aus, was er rufen soll. Und er fragt ganz offen, was soll ich rufen? Was soll ich sagen? Fragen Sie vielleicht auch sich selbst gelegentlich. Was soll ich aber auch dazu sagen? Was soll ich predigen? Gestern, als ich über den Predigtext saß, fragte ich einen eher säkular lebenden Freund in seinen Endsechzigern, Jim, was meinst du, was soll ich predigen am zweiten Sonntag im Advent? Ohne den Text zu kennen, sagte er zu mir, ich solle gegen die Gier in unserer Gesellschaft predigen, gegen die Hohlheit und die Seichheit. Und ich solle für die predigen, die sich selbst nicht mögen, die im Streit mit sich selbst liegen und sich so blockieren. Für die solle ich predigen, dass sie zufrieden mit sich selbst finden mögen. Natürlich konnte ich mich nicht zurückhalten und musste fragen, sag mal, bei dem Letzteren denkst du da an jemanden bestimmten, etwa an mich? Und er meinte, wenn du dir den Schuh anziehen willst, und er passt, und lachte. Wie auch immer, alle diese moralischen Dinge, Gier, Hohlheit, Seichtheit, im Unfrieden mit sich selber sein, unsere Zerrissenheit, wäre das der Gegenstand unserer Adventsbotschaft? Interessanterweise ist das nicht der Auftrag des Propheten. Als der fragt, was soll ich predigen, erhält er den folgenden Predigtauftrag. Die göttliche Stimme diktiert ihm den Inhalt seiner Verkündigung. Sie fasst zusammen, was wir im Buch Jesaja lesen. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Blüte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Geist oder Wind bläst da rein. Ja, das Volk ist das Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Dieses Wort, diese Predigt von der Vergänglichkeit ist heftig und deftig an einem zweiten Adventssonntag. So wie Gott uns den Atem einblasen kann, so kann er seinen Atem oder Wind über uns hinweggehen lassen, wie einen heißen, trockenen Wind, sodass wir ausdörren. Das versteht man in Juda ebenso gut wie in Texas oder New Mexico. Das Volk, so soll der Prophet verkündigen, ist wie Gras, das verdorrt und verwelkt. Aber das Wort Gottes bleibt. Die Vergänglichkeit unserer Existenz ist in den Gegensatz zur Ewigkeit des Wortes gestellt. Dahinter steckt viel, viel Erfahrung. Das sind nicht nur Worte, das ist die Erfahrung, dass Generationen im Exil waren. Generationen gestorben sind, ohne so als der Wind, der über sie hinweggegangen ist, dass eine Geschichte eines ganzen Volkes beendet wurde oder beinahe beendet wurde und nur noch ins Exil gerettet wurde. Und hier nun eben das Wort Gottes als die Verheißung bezeichnet wird, die in die Ewigkeit, in das hinüberweist, das bleiben wird. Das ist es, was der Prophet, der Rufer in der Wüste verkünden soll. Dass wir nicht bleiben werden. Dass wir unseren Sinn aber auf das richten sollen, was bleiben wird, auf die Verheißung Gottes. Das Wort Gottes, das eine Brücke bilden kann, die hinüberführt von unserer eigenen Vergänglichkeit in Gottes Ewigkeit. So hat es Israel in seiner Geschichte erfahren. Und davon, wie fröhlich das ist, handelt dann die vierte Strophe. Sie führt uns zum geschichtlichen Erfahrungshintergrund Israels und Jerusalems zurück. Hier kommt der Vorspann im Himmel ganz auf der Erde an und wird nun ganz anschaulich. Der Rufer in der Wüste ist nun nicht nur ein einsamer Mensch, sondern es ist die Freudenbotin Zion. Ist zugleich die Botin und die Empfängerin der Botschaft Zion, die Freudenbotschaft. Das ist eine militärische Freudenbotschaft vom Sieg. Zion, du Predigerin, steig auf deinen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme an mit Macht. Hebe auf und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, also den Dörfern um der Stadt herum, siehe, da ist euer Gott. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig in sein Arm, ist seine militärische Hilfe, wird herrschen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung ist vor ihm. Diese Strophe blickt zurück auf die Geschichte und zurück auf die Versöhnung mit Gott. Zion soll von einem hohen Berg aus, und dieser Berg ist natürlich auch der Zion selbst, als Freudenbotin den Sieg Gottes verkünden. Diese Strophe ist triumphal in ihrer Auswirkung. Die Herrlichkeit Gottes wird offenbar auf dem Zion. Die Exilierten werden zurückkehren und alles Fleisch, heißt es nun, nicht nur die Mitglieder des Volkes Israel, alles Fleisch werden seine Gottesherrlichkeit sehen. Das ist eine sehr weitreichende, fast eine am weitest reichenden Aussage der Aussagen des Alten Testaments über Gottes Offenbarung. Nicht nur für Israel, sondern darüber hinaus für alles Fleisch, alle vergänglichen Menschen wird seine Offenbarung sichtbar sein. Und dann schließt die Strophe damit, dass Gott seine Herde um sich versammeln wird und sie wie Schafe weiden wird. Vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie hören zu diesen Versen immer die Worte: And he will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arm and carry them in the bosom and gently lead the mother sheep. Und die Vertonung von Händel in seinem Messias. In Händels Vertonung passt das alles zu unserem Adventsidyll. Die Musik und unsere adventliche Stimmung sollen uns aber nicht darüber hinwegtäuschen. Jesaja beschreibt eine Versammlung nach einem Krieg, nach Unterwerfung und Exil. Ich denke oft an die zwei Generationen vor mir, die Generation meiner Großeltern, die diese Erfahrung von Gefangenschaft und Heimkehr so persönlich hatten und die davon sprachen, wie es war, als die Veteranen nach dem Krieg nach Hause kamen, welche Freude geherrscht hat und wie die Zion-Texte gerade zu dieser Generation gesprochen haben. Die Zion-Texte im Alten Testament, die die judäische Hauptstadt zum Thema haben, aber die so sehr für uns Adventsstimmung verbreiten und diese Form der Rückkehr, der Hoffnung auf die Rückkehr ausdrücken. Die Erwartungen, die ins Exil verstreuten, würden einst in Zion, in Jerusalem ankommen, und die Anspielung auf das Weiden der Lämmer, die friedlich von einem Hirten geweidet werden, das alles beschreibt die Erweckung eines Volks, die Rückkehr der Heimkehrer. Der Hirte ist im Alten Testament kein anderer als der König. Es wird also wieder einen König geben, es wird wieder eine Stadt geben, in der ein Nachkomme des Königs David herrscht. So geschieht das also, liebe Gemeinde, wenn der Prolog im Himmel auf der Erde Wirklichkeit wird. Wenn er irdisch greifbar und anschaulich wird. Wenn die Veteranen und die aus dem Exil nach Hause kommen. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir in dieser Adventszeit 2011 wachsam seien und den Anfang, den Prolog im Himmel, der das vorankündigt, was kommen soll, hören. Und wer weiß, vielleicht sendet Gott uns ja in diesem Jahr mit einem Auftrag hinaus: rufen, verkündigen, predigen. Und was wird dann das für ein Auftrag sein? Was wird Gott uns auftragen zu verkündigen? Ich wünsche Ihnen und mir, dass Gott uns in dieser Aufgabe leitet, und dass er uns behüte, wie ein Schäfer über seiner Herde wacht.